Hallo und willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Analyse. Stell dir mal vor, ein ganzer Industriezweig, ja, die regionalen Energieversorger in Deutschland, sabotiert seit über 25 Jahren irgendwie unbewusst seine eigene Zukunft.
Klingt erstmal krass, ja? Und das Verrückteste, das Management merkt es oft gar nicht. Wir schauen uns heute Quellen an, die genau das beleuchten. Ein ja überraschendes, tief verwurzeltes Problem im deutschen Energiemarkt. Das schwelt seit der Liberalisierung 1998. So lange schon.
Ja, es geht um den Moment, wenn du umziehst und dein Stromvertrag, naja, quasi automatisch im Hintergrund abgeschlossen wird, ohne dass du groß gefragt wirst. Kommt dir vielleicht bekannt vor. Unsere Hauptquelle heute: ein Dokument der Strom-DAO GmbH vom November 2025. Titel: Die vergessene Liberalisierung. Das ist ein echter Weckruf, so steht's da, an die Chefs der Stadtwerke und regionalen Versorger.
Mhm. Unsere Mission heute: Wir wollen gemeinsam mit dir verstehen, was da genau schiefläuft, warum dieses Relikt aus Monopolzeiten so hartnäckig überlebt, welche enormen Risiken darin schlummern und, ganz wichtig, wie der Ausweg aussieht. Also lass uns das mal Schicht für Schicht freilegen.
Okay.
Also das Kernproblem, so beschreibt es die Quelle, fängt bei etwas ganz Alltäglichem an, dem Mieterwechsel.
Okay.
Viele regionale Energieversorger, die EVOs, machen hier einen fundamentalen Fehler. Sie behandeln den Auszug des alten Mieters und den Einzug des neuen Mieters als einen einzigen Vorgang.
Ach, die schreiben das einfach um?
Genau das. Im Grunde schreiben sie den Vertrag einfach um. Das heißt, sie melden den neuen Mieter oft proaktiv beim Netzbetreiber an. Häufig ohne dessen ausdrücklichen Vertrag oder ja überhaupt eine Zustimmung eingeholt zu haben.
Wirklich? Einfach so, ja. Das ist reine Monopollogik, die da noch greift. Wer im Netzgebiet wohnt, ist automatisch Kunde, Punkt.
Dieses Denken ist seit der Marktliberalisierung 1998 komplett überholt. Es ist schlichtweg falsch.
Okay.
Es verstößt klar gegen die Spielregeln des Marktes, die sogenannten Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität, kurz GPKE. Das sind quasi die Verkehrsregeln für den Stromanbieterwechsel.
GPKE, mhm.
Die Folge dieser Praxis ist dann, dass Verträge oft nur durch, wie es juristisch heißt, konkludentes Handeln zustande kommen.
Konkludentes Handeln, was heißt das?
Du ziehst ein, machst das Licht an, verbrauchst Strom und zack bist du Kunde, ohne je aktiv Ja gesagt oder einen Anbieter gewählt zu haben.
Ah, verstehe. Weil ich den Strom nutze, stimme ich quasi zu.
Genau. Und das hebelt natürlich das Recht auf freie Anbieterwahl völlig aus, das ja seit 1998 eigentlich Gesetz ist.
Moment mal, das heißt, die melden einfach jemanden an, ohne wirklich einen Vertrag in der Hand zu haben? Das klingt ja fast schon dreist.
Ja, aus heutiger Sicht ist es das.
Und die Zahlen im Dokument, die unterstreichen ja, wie sehr diese alte Denke an der Realität vorbeigeht, oder?
Absolut. Die Zahlen sind wirklich ein Augenöffner. Laut der Quelle Stromreport werden zwar noch 61% der Haushalte vom lokalen Grundversorger beliefert. Das klingt erstmal nach einer starken Marktposition.
61%? Ja, das ist ja die Mehrheit.
Aber, und das ist der entscheidende Punkt, den viele übersehen, nur 24% dieser Kunden sind tatsächlich im Grundversorgungstarif. Der ist ja meistens teurer.
Ah, okay. Diese riesige Differenz von 37%-Punkten, die zeigt doch, die Mehrheit der Kunden beim Grundversorger ist nicht passiv dort gelandet, sondern hat aktiv einen besseren, einen günstigeren Sondertarif gewählt oder ist bewusst dorthin gewechselt. Also die alte Annahme, wer hier einzieht, wird automatisch unser Kunde, die ist eigentlich eine Illusion.
Genau das. Eine Illusion. Und es wird noch dramatischer, wenn man auf die Marktentwicklung schaut. Eine Studie von Simon Kucher, die wird im Dokument zitiert, zeigt einen regelrechten Absturz.
Was sagen die?
Der Marktanteil der regionalen Versorger ist auf nur noch 35% gesunken. Das ist ein Minus von 22%-Punkten seit 2022.
Wow, 22 Punkte in nur 3 Jahren. Das ist heftig. Ja. Gleichzeitig explodiert die Wechselbereitschaft. Jeder Dritte plant laut dieser Studie zu wechseln. Und bei Neukunden, also genau die Leute, die umziehen, da ist es fast die Hälfte, 48%. Fast jeder zweite Neukunde will eigentlich woanders hin.
Genau. Und wenn man dann noch bedenkt, dass die Grundversorgung laut stromauskunft.de bis zu 30% teurer sein kann als alternative Tarife.
30%? Dann wird klar, wer sich einmal aktiv für einen Wechsel entschieden hat, der kommt nur selten freiwillig in die teure Grundversorgung zurück. Okay, verstanden. Dieses proaktive Anmelden neuer Mieter ist also falsch und passt überhaupt nicht mehr zur Realität. Wie müsste es denn korrekt nach diesen GPGE-Regeln ablaufen? Wie sehen diese Verkehrsregeln den Mieterwechsel vor?
Also, die GPGE schreiben hier unmissverständlich zwei komplett getrennte Vorgänge vor. Das ist auch keine Schikane, sondern einfach die logische Konsequenz der Wahlfreiheit für dich als Kunden.
Zwei Vorgänge, okay. Wie sehen die aus?
Der Auszug des alten Mieters. Der alte Mieter kündigt seinen Vertrag. Sein Lieferant prüft das, bestätigt und meldet dann die Netznutzung beim Netzbetreiber ab. Das Signal heißt Lieferende.
Lieferende, alles klar. Der Zählerstand wird für die Schlussrechnung erfasst. Und wichtig ist, danach ist die Marktlokation, also der Zähler in deiner neuen Wohnung, erstmal ohne Liefervertrag. Die ist sozusagen nackt.
Okay, leer sozusagen.
Genau.
Schritt 2. Der Einzug des neuen Mieters. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der oft missverstanden oder, naja, ignoriert wird.
Ja.
Weil der Zähler ja nun vertragslos ist, ist der Netzbetreiber gesetzlich verpflichtet, das steht im Paragraph 36 des Energiewirtschaftsgesetzes, NWG heißt das, das ist das Gesetz, das die Grundversorgung regelt, diese nackte Marktlokation an den Grundversorger vor Ort zu melden.
Ah, der Netzbetreiber meldet das, nicht der Lieferant.
Richtig, der Netzbetreiber. Und dieser automatische Vorgang heißt Grundversorgungsfall. Und das ist der absolute Normalzustand nach einem Auszug. Keine Panne, die man schnell beheben muss. Das ist wichtig. Normalzustand, keine Panne.
Genau.
Erst ab diesem Moment bist du als neuer Mieter am Zug. Du hast die Wahl. In der Grundversorgung bleiben, das ist dein Recht, einen günstigeren Sondertarif beim Grundversorger abschließen oder dir einen ganz anderen Anbieter suchen. Erst eine aktive Entscheidung stößt dann den nächsten Prozess an, zum Beispiel einen Lieferantenwechsel.
Das lokale EVU darf also hier eben nicht einfach vorgreifen und dich anmelden.
Auf keinen Fall. Die Grundversorgung ist also genau das, was der Name sagt. Eine grundlegende Versorgungssicherheit, wie es auch die Stadtwerke Saarbrücken in der Quelle formulieren. Sie ist ein Sicherheitsnetz, das verhindert, dass du im Dunkeln sitzt.
Mhm.
Und sie schafft gleichzeitig die Basis für deine freie Wahl. Sie ist der Startpunkt für dich als neuen Kunden. Nicht das eigentliche Ziel für den Energieversorger.
Das klingt nicht nur logisch, sondern auch ja, fair gegenüber dem Kunden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, werden diese Regeln jetzt nicht etwa lockerer, sondern durch technische Änderungen sogar noch strenger durchgesetzt.
Ja, genau das ist der Punkt. Das macht die Sache für die Versorger, die es falsch machen, noch brenzliger. Ab dem 6. Juni 2025 gibt es laut Bundesnetzagentur, das bestätigen Quellen wie die Stadtwerke Meiningen und der IVD, der Immobilienverband, eine wichtige technische Verschärfung in der Marktkommunikation.
Okay, was ändert sich da?
Rückwirkende Korrekturen, zum Beispiel ein auf ein früheres Datum zurückdatiertes Lieferende, sind dann systemseitig schlicht nicht mehr möglich.
Ach was.
Ja. Fehler können also nicht mehr einfach glatt gebügelt werden. Anmeldungen müssen zudem mindestens 2 Werktage vor dem gewünschten Lieferbeginn erfolgen.
2 Tage vorher?
Wer das als Lieferant verpasst, dessen Kunde landet automatisch erstmal in der Grundversorgung. Und aus dieser kommt man dann, wie Schmalfuß Immobilien anmerkt, frühestens nach 14 Tagen wieder raus.
Des schnell mal Anmeldens ohne sauberen Prozess wird technisch immer schwieriger und ja, riskanter. Prozesssicherheit ist keine Kür mehr, sondern Pflicht.
Genau. Das wirft natürlich die Frage auf, wenn die Regeln seit 27 Jahren klar sind, die Realität, Kunden wechseln ja offensichtlich eine andere Sprache spricht und die Vorschriften sogar noch verschärft werden, warum zum Teufel machen viele Energieversorger das immer noch falsch? Das kann ja nicht nur Unwissenheit sein. Nein, das hat tiefere Wurzeln. Die Quelle nennt das ziemlich treffend die DNA des Monopols.
Monopol-DNA, okay. Da ist zum einen die historische Prägung. Vor 1998 war ja alles aus einer Hand. Netz, Versorgung, Vertrieb. Ein Mieterwechsel war intern nur eine Namensänderung, mehr nicht.
Mhm. Dann kam die gesetzliche Trennung, dieses Unbundling. Aber in den Köpfen vieler ist diese Trennung nie wirklich angekommen. Die mentale Liberalisierung hat nicht stattgefunden. Das alte Denken sitzt also tief. Unser Netzgebiet ist unsere Kunden. Genau, das ist tief drin. Und dieses alte Denken wird durch strukturelle Faktoren oft unbewusst noch verstärkt.
Zum Beispiel?
Häufig sind Netzbetreiber und Grundversorger nicht nur im selben Konzern, sondern es gibt personelle Überschneidungen. Das erwähnt Dr. Datenschutz in der Quelle. Dieselben Leute treffen Entscheidungen für eigentlich getrennte Rollen. Das birgt natürlich Interessenskonflikte.
Ah ja, klar. Dann wirken falsche Anreize. Die Grundversorgung hat oft höhere Margen als hart umkämpfte Sondertarife. Das schnelle Einfangen neuer Mieter durch die proaktive Anmeldung scheint kurzfristig lukrativ zu sein. Man verdient erstmal mehr Geld damit.
Genau. Controller und Vertrieb messen oft nur die reine Kundenzahl. Nicht aber, wie diese Kunden gewonnen wurden, also ob fair und regelkonform. Das System belohnt also genau das falsche Verhalten. Dazu kommen häufig veraltete IT-Systeme, die noch auf dieser Monopollogik basieren und die saubere Trennung der zwei Geschäftsvorfälle aus Zug-Einzug technisch erschweren oder ja gar nicht erst richtig abbilden können. Und nicht zuletzt fehlende Schulung und fehlendes Verständnis. Viele Mitarbeiter im Kundenservice kennen vielleicht die technischen GPKE-Codes, aber nicht die Philosophie der freien Wahl dahinter. Das Motto, das haben wir schon immer so gemacht, ist leider weit verbreitet.
Im Dokument wird ja der Kundenservice als spezieller blinder Fleck bezeichnet. Ist das sozusagen der Ort, an dem die Theorie der GPKE auf die harte, fehlerhafte Praxis trifft, oft unbemerkt vom Management?
Genau das beschreibt die Quelle als den operativen Kern des Problems. Der ist für die Chefetage oft unsichtbar. Im Kundenservice, am Schalter, am Telefon, im Schriftverkehr sitzen häufig schnell angelernte Kräfte. Die stehen oft unter enormem Zeitdruck.
Ja, klar.
Und die führen dann diese fehlerhafte Zusammenlegung der Prozesse durch. Auszug und Einzug werden eins. Und das oft noch mit der besten Absicht unter dem Deckmantel der Kundenfreundlichkeit. Nach dem Motto, ich helfe dem Kunden schnell und unbürokratisch, damit er sich um nichts kümmern muss.
Genau, so wird's dann verkauft.
Aber eine systematische Qualitätskontrolle, die prüft, ob dabei die GPKE eingehalten werden, die fehlt halt in vielen Häusern. Niemand schaut genau hin, ob der Prozess sauber war. Die Managementebene sieht dann nur scheinbar positive Kennzahlen, KPIs nennen die das ja, hohe Erstkontaktlösungsraten, vielleicht sogar hohe Zufriedenheitswerte, weil der Prozess ja so einfach war.
Vermeintlich stabile Kundenzahlen, weil man die neuen Mieter ja bekommen hat.
Richtig. Und wenig offizielle Beschwerden, weil viele Kunden ihr Recht auf freie Wahl gar nicht kennen oder den Aufwand einer Beschwerde scheuen.
Das Management wiegt sich also in einer trügerischen Sicherheit.
Genau.
Während an der Front systematisch gegen die Regeln verstoßen wird. Und das Fatale daran, oftmals wird dieses Fehlverhalten durch interne Anreizsysteme sogar noch befeuert.
Wie das?
Zum Beispiel durch Boni für hohe Fallzahlen im Service oder für die Anzahl gewonnener Neukunden, egal wie sie zustande kam. Hauptsache die Zahl stimmt.
Das ist ja ein explosives Gemisch.
Rechtliche Vorgaben missachtet, Realität ignoriert, Mitarbeiter falsch angereizt und ein Management, das im Nebel stochert. Was sind denn die konkreten Folgen dieses Verhaltens für die Energieversorger? Das kann doch auf Dauer nicht gut gehen.
Nein, absolut nicht. Die Folgen sind vielfältig und, wie die Quelle unmissverständlich sagt, potenziell existenzbedrohend.
Existenzbedrohend sogar, ja. Da sind zuerst die rechtlichen Risiken. Man verstößt klar gegen das Wahlrecht des Kunden aus § 36 Energiewirtschaftsgesetz. Es drohen Datenschutzverstöße, wenn Mieterdaten ohne Rechtsgrundlage proaktiv genutzt werden. Stimmt, die Daten kriegt man ja oft vom Vormieter oder der Hausverwaltung.
Genau, und Dr. Datenschutz weist darauf hin, dass das nur unter sehr engen Bedingungen nach DSGVO überhaupt zulässig ist. Zum Beispiel auf explizite Anfrage des Grundversorgers wegen seiner Versorgungspflicht, aber sicher nicht zur ungefragten Akquise.
Okay.
Hinzu kommen Prozessrisiken durch Kundenreklamationen, die Notwendigkeit teurer Rückabwicklungen von Verträgen, mögliche Rechtsstreitigkeiten und natürlich ein massiver Reputationsschaden, wenn das publik wird. Dann die wirtschaftlichen Folgen, die wir ja schon gestreift haben. Dieser dramatische Marktanteilsverlust, minus 22 Prozentpunkte in 3 Jahren auf nur noch 35%, das muss man sich mal vorstellen.
Wahnsinn!
Die enorme Wechselbereitschaft von 34% im Bestand und schockierenden 48% bei Neukunden. Der ständige Preisdruck, weil die eigene Grundversorgung bis zu 30% teurer ist als Angebote der Konkurrenz. Die Regionalversorger sind hier klar auf der Verliererstraße.
Das Argument, wir sind doch der Versorger vor Ort, zieht also alleine nicht mehr.
Nein, das stellt Simon Kucher ja auch fest. Das reicht nicht. Und drittens die strategische Verwundbarkeit. Wer Kunden durch solche Methoden gewinnt, baut keine echte, loyale Kundenbindung auf. Die Bindung basiert auf reiner Trägheit oder Unwissenheit, nicht auf Überzeugung.
Mhm.
Dem Unternehmen fehlt eine klare, positive Marktpositionierung. Die Grundversorgung ist eine gesetzliche Pflicht, keine attraktive Marktstrategie. Das macht diese Versorge extrem anfällig für neue, oft digitale Wettbewerber, die die Regeln kennen und smart für sich nutzen.
Und man verliert die besten Kunden. Genau, man verliert genau die besten Kunden. Die aktiven, informierten Wechsler eben jene 37 Prozentpunkte Differenz zwischen reiner Belieferung und echtem Grundversorgungstarif. Die Kunden, die man eigentlich halten will, sind die ersten, die gehen.
Das größte Risiko ist aber vielleicht diese Scheinsicherheit des Managements. Die Führungsebene steuert oft blind, vertraut auf Kennzahlen, die ein falsches Bild zeichnen. Sie erkennt die Gefahr nicht oder zu spät, weil die operativen Fehler im Kundenservice und die falschen Anreizsysteme die wahren Probleme verschleiern.
Und bis es dann knallt, ist es oft zu spät.
So sieht's aus. Ein wirklich düsteres Bild. Aber nach all diesen Problemen und Risiken stellt sich natürlich die Frage: Gibt es einen Ausweg? Was schlägt die Quelle als Lösung vor? Wie können diese Unternehmen ihre alte Monopol-DNA ablegen und sich, ja, fit für den Wettbewerb machen? Ja, die Quelle zeigt einen klaren Weg auf. Aber, das muss man sagen, er verlangt eine mutige Grundsatzentscheidung des Managements und eine wirklich konsequente strategische Neuausrichtung.
Okay, was sind die Kernpunkte?
Im Kern geht es um drei Paradigmenwechsel im Denken. Den Grundversorgungsfall endlich akzeptieren. Er ist der normale, regulatorisch gewollte Zwischenschritt nach einem Auszug. Er ist kein Betriebsunfall, den man schnell vertuschen muss.
Sondern man muss ihn als das sehen, was er ist. Ein Sicherheitsnetz für den Kunden und der Startpunkt für dessen aktive Wahl. Nicht mehr, nicht weniger.
In attraktiven Sondertarifen denken, nicht in der alten Grundversorgung. Das Ziel muss sein, Kunden mit überzeugenden Angeboten für einen freiwilligen Vertragsabschluss zu gewinnen.
Also weg vom Unterschieben hin zum Überzeugen.
Genau. Die Grundversorgung ist nur noch der Türöffner für ein echtes Verkaufs- oder Beratungsgespräch, nicht das Produkt, das man dem Kunden aufdrückt. Drittens, und das klingt banal, ist aber operativ entscheidend. Zwei Geschäftsvorfälle sind zwei Geschäftsvorfälle. Die Trennung muss strikt sein.
Also Auszug und Einzug sauber trennen.
Klingt logisch. Aber wie setzt man das um?
Um das in die Praxis umzusetzen, braucht es dann ein ganzes Bündel konkreter organisatorischer Maßnahmen. Das ist schon ein größerer Umbau. Was gehört dazu? 1. Rollen klar trennen. Netzbetrieb, Grundversorgung und der wettbewerbliche Vertrieb müssen organisatorisch, informationell und IT-technisch sauber getrennt werden. Stichwort Chinese Walls. Klare Informations- und Arbeitstrennungen, damit keine Interessenskonflikte entstehen. Okay, Trennung auf allen Ebenen. 2. Prozesse komplett neu aufsetzen. Es braucht klare, dokumentierte Arbeitsabläufe für die getrennten Vorgänge Auszug, Grundversorgungsfall, Einzug, Wahl mit einer bewussten systemischen Pause dazwischen. Weg von dieser fehlerhaften Zusammenlegung. 3. IT-Systeme dringend modernisieren. Die IT muss die neuen, getrennten Prozesse unterstützen, nicht behindern. Das bedeutet oft, getrennte Systemmodule, eine automatisierte und fehlerfreie GPKE-Marktkommunikation, Workflows, die Fehler aktiv verhindern und eingebaute Compliance-Checks. Die IT muss also mitspielen, unbedingt. 4. Intensives Schulungs- und Change-Management. Hier geht es nicht nur um Technik. Die Mitarbeiter müssen das Warum hinter den Regeln verstehen. Es braucht neue Leistungskennzahlen, neue KPIs zum Beispiel.
Zum Beispiel die Conversion Rate von der Grundversorgung hin zu frei gewählten Sondertarifen. Und strategische Workshops sind nötig, um das neue Denken bei den Führungskräften zu verankern. 4a. Kundenservice radikal umbauen. Das ist ein zentraler Hebel. Statt schnell angelernter Aushilfen braucht es qualifiziertes Personal. Systematische Qualitätskontrollen sind unerlässlich.
Und die Gespräche ändern sich.
Ja, die Gesprächsleitfäden müssen von der schnellen Anmeldung hin zur echten Beratung führen. Mitarbeiter werden zu Energieberatern, nicht zu reinen Vertragsabschließern um jeden Preis. 4b. Anreizsysteme fundamental ändern. Das ist vielleicht der wirksamste Hebel. Weg mit Boni für reine Grundversorgungszahlen oder schnelle, aber prozessual falsche Abschlüsse.
Sondern stattdessen muss belohnt werden, aktiv und fair gewonnene Sondertarifkunden, hohe Beratungsqualität, nachweisliche Prozesskonformität und echte nachhaltige Kundenbindung. 5. Und schließlich echte Kundenzentrierung statt alter Kundenaneignung. Den Kunden durch Leistung, gute Produkte und exzellenten Service überzeugen, nach dem Motto: Der Kunde wählt uns freiwillig, weil wir gut sind. Und nicht mehr, weil man halt da ist. Genau. Nicht mehr durch die geografische Nähe des Netzgebiets beanspruchen. Das bedeutet, aktive Welcome-Kampagnen starten, die informieren, aber nicht automatisch anmelden. Regionale Stärken als echtes Verkaufsargument nutzen, Service-Exzellenz und Transparenz leben. Das klingt nach einem Mammutprojekt. Ein kompletter Kulturwandel, neue Prozesse, neue IT, neue Anreize. Puh. Lohnt sich dieser gewaltige Aufwand denn? Was sagt die Quelle zum Business Case? Rechnet sich die Ehrlichkeit?
Ja, die Antwort der Quelle ist ein klares Ja. Es rechnet sich. Und zwar aus mehreren Gründen. Es gibt direkt quantifizierbare Vorteile.
Welche denn?
Die Prozesskosten sinken, weil Fehler, Reklamationen und manuelle Nacharbeiten wegfallen. Die echte Kundenzufriedenheit und das Vertrauen steigen, was das Image verbessert und die Abwanderung bremst.
Mhm.
Man erzielt bessere Margen durch den Fokus auf attraktive Sondertarife statt auf die administrativ aufwendige Grundversorgung. Bei zufriedenen, loyalen Kunden eröffnen sich zudem Cross-Selling-Potenziale für weitere Produkte und Dienstleistungen. Und die grundlegende Wettbewerbsfähigkeit im harten Energiemarkt steigt enorm. Dem muss man ja die Kosten des Nichthandels gegenüberstellen. Und die sind laut Quelle erschreckend hoch.
Was heißt das konkret? Das Rechenbeispiel im Dokument für ein mittleres Stadtwerk, so um die 50.000 Kunden, zeigt, wenn der negative Trend anhält, könnte das Unternehmen jährlich über 1 Million Euro an Deckungsbeitrag verlieren. 1 Million pro Jahr?
Ja. Hochgerechnet auf 5 Jahre sind das über 5,5 Millionen Euro Verlust. Und die Tendenz ist steigend, da sich der Abwärtstrend ja selbst verstärken kann.
Okay, das Nichttun ist also richtig teuer.
Genau. Und was ist mit dem Return on Investment ROI für die Umstellung selbst? Die Quelle schätzt die notwendige Investition für so ein mittleres EVU für IT-Anpassungen, Schulungen, externe Beratung auf etwa 450.000 Euro.
Knapp 500.000.
Dieser Betrag kann sich aber erstaunlich schnell amortisieren. Laut der Analyse schon nach 4 bis 5 Monaten, wenn es gelingt, dadurch nur 10% des prognostizierten Marktanteils zu stoppen.
Nur 10% stoppen? Reicht für den ROI in wenigen Monaten. Wow.
Ja. Langfristig sichert diese Transformation nicht nur das Überleben, sondern schafft überhaupt erst die Basis für zukünftige digitale Geschäftsmodelle und echtes Wachstum. Die Quelle gibt dem Top-Management auch einen ganz konkreten Zeitplan mit auf den Weg, unterteilt in Phasen.
Klares Commitment der Geschäftsführung. Dann eine schonungslose Ist-Analyse. Wie schlimm ist das Problem bei uns wirklich? Und sofortige Quick-Wins umsetzen. Zum Beispiel eine Qualitätskontrolle im Kundenservice einführen. Und offensichtlich falsche Anreizsysteme sofort stoppen. Also schnell erste Maßnahmen ergreifen.
Genau.
Mittelfristig, Monate 4 bis 12. Jetzt geht's ans Eingemachte. Prozesse neu designen und testen, die IT anpassen oder austauschen, die Organisation umbauen, Rollentrennung, neue KPIs, neue Anreize definieren und eine echte Marketing- und Vertriebsstrategie für den Wettbewerb entwickeln. Das ist dann der Kernumbau.
Richtig.
Und langfristig? Ab Jahr 2. Hier geht es um die Verankerung des Kulturwandels hin zu echtem Wettbewerbsdenken. Die Chancen der Digitalisierung müssen genutzt werden. Kundenportale, Automatisierung, Datenanalyse. Und neue Geschäftsfelder müssen erschlossen werden. Wärme, E-Mobilität, Smart Home, Energy as a Service. Puh, das war wirklich eine, ja, intensive Auseinandersetzung mit einem Problem, das viele wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm hatten. 27 Jahre nach der Liberalisierung des Strommarktes ist es für viele regionale Versorger also nicht 5 vor 12, sondern eher 5 nach 12.
Kann man so sagen, ja.
Um endlich die alten Monopolzöpfe abzuschneiden. Sie müssen sich dem Wettbewerb stellen, aber eben mit fairen Mitteln, mit Fokus auf den Wunsch des Kunden, nicht auf veraltete Gewohnheiten und, ja, Prozessfehler.
Absolut. Die zentrale Botschaft des Dokuments, untermauert durch harte Marktdaten, lautet: Es ist jetzt oder nie. Wer jetzt nicht handelt, die Prozesse nicht an die liberalisierte Realität anpasst und diese Scheinsicherheit aufgibt, riskiert schlichtweg wirtschaftlich bedeutungslos zu werden.
Mhm.
Es geht um nichts Geringeres als die Zukunftsfähigkeit vieler dieser oft traditionsreichen Stadtwerke und Regionalversorger. Die Uhr tickt wirklich. Und zum Schluss vielleicht eine Frage, die du dir als Hörer oder Hörerin mal selbst stellen könntest. Weißt du eigentlich genau, wie dein eigener Stromvertrag bei deinem letzten Umzug zustande gekommen ist?
Gute Frage. Hast du aktiv Tarife verglichen und einen Anbieter ausgewählt oder lief das eher so nebenbei? Vielleicht durch eine Info vom Vermieter oder eine proaktive Kontaktaufnahme des lokalen Versorgers, bei der du nur noch unterschreiben musstest?
Ja, das wäre mal interessant zu prüfen.
Es könnte spannend sein, da mal in den eigenen Unterlagen nachzuschauen. Das war unsere heutige gemeinsame Betrachtung der Quellen zur vergessenen Liberalisierung. Bis zum nächsten Mal.